Becker Kings Mutter Laurel hatte den Porsche-Geländewagen bei der erstbesten Gelegenheit verkauft, nachdem sie den kurvenreichen Abschnitt der Interstate 5 hinuntergefahren waren, der in Kalifornien als The Grapevine bekannt war. Sie verkaufte den Wagen unter Wert, aber Geld spielte keine Rolle. Aus San Diego zu verschwinden und den Porsche loszuwerden hingegen schon. Sie tauschte bis zur Grenze nach Washington noch zweimal das Auto, um schließlich einen 88er Ford Explorer zu kaufen, mit dem sie seither unterwegs waren. Becca stellte das Vorgehen ihrer Mutter kein einziges Mal in Frage. Sie kannte den schrecklichen Grund, warum das alles notwendig war, ebenso wie sie wusste, dass es Hannah Armstrong nicht mehr geben durfte. Denn sie und ihre Mutter waren auf der Flucht und ließen Haus, Schule und Namen zurück. Jetzt saßen sie in McKilteo, Washington, im Explorer. Das Auto stand rückwärts in einer Parklücke, direkt gegenüber von Whidbey Island, das auf der anderen Seite des Wassers lag. Es war früh am Abend, und ein schwerer Dunstschleier, der sich noch nicht gänzlich zu einem richtigen Nebel verdichtet hatte, hing zwischen dem Festland und der Insel. Von hier aus betrachtet, war Whidbey Island nichts weiter als ein riesiger, von hohen Nadelbäumen gekrönter Felsbrocken, an dessen Fuß sich ein paar wenige Häuser wie eine Lichterkette an der Küste entlang schlängelten. Für Becca, die ihr ganzes Leben in San Diego verbracht hatte, wirkte der Ort bedrohlich und fremd. Sie konnte sich nicht vorstellen, auf dieser Insel, die so weit weg lag, ein neues Leben zu beginnen, damit ihr Stiefvater ihr nichts anhaben konnte. Laurel hingegen erschien die Insel wie ein Sicherheitsnetz, in dem sie ihre Tochter in der Obhut einer Freundin aus Kindertagen lassen konnte, bis sie für sie beide einen dauerhaften Zufluchtsort in British Columbia eingerichtet hatte. Dort, glaubte sie, würde Jeff Corey sie und Becca nicht aufspüren können. Carol Quinn hatte sich nicht einmal überrascht darüber gezeigt, dass Laurel sie zwar darum bat, sich um ihre 14-jährige Tochter zu kümmern, ihr jedoch nicht einmal annähernd sagen konnte, für wie lange. Anstatt irgendetwas zu hinterfragen, hatte Carol gesagt, »Kein Problem, bringen Sie zu mir. Sie kann mir hier zur Hand gehen. Ich habe mich in letzter Zeit nicht sehr wohl gefühlt und könnte daher ein wenig Hilfe im Haus gebrauchen.« »Aber wirst du es für dich behalten?« hatte Laurel sie immer wieder gefragt. »Bis ins Grab«, hatte Carol Quinn ihr versprochen. Es war Mitte September, und es war Laurel überhaupt nicht klar gewesen, dass sich das Wetter so verändern würde. In Südkalifornien war der September der heißeste Monat des Jahres, die Hauptsaison für Waldbrände, die von Wüstenwinden angefacht wurden. Hier fühlte es sich jedoch bereits wie Winter an. Laurel zitterte und griff sich hinten aus dem Auto ein Sweatshirt. Dann wandte sie sich Becca zu. »Sag mir, wie du heißt.« Sie waren diese Übung seit ihrer Flucht aus San Diego 5-mal am Tag durchgegangen, daher war Becca nicht sonderlich darauf erpicht, es schon wieder zu tun. Sie seufzte und wandte den Kopf ab. »Becca King«, antwortete sie. »Und was ist deine wichtigste Aufgabe?« »Tante Carol Quinn im Haus zu helfen.« »Sie weiß, dass du nur wenig Geld hast, bis ich dir mehr schicken kann«, erklärte Laurel. »Aber je mehr du ihr helfen kannst, du verdienst dir damit praktisch deinen Lebensunterhalt.« »Ja«, sagte Becca. »Ich werde mein Leben in vorübergehender Knechtschaft fristen, weil du einen durchgeknallten Psychopathen geheiratet hast, Mom.« »Oh Gott, was hat er dir nur angetan? Du bist doch mein einziges.« »Es tut mir leid«, sagte Becca, als sie das schmerzerfüllte Flüstern ihrer Mutter hörte. »Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid.« »Verschwinde aus meinem Kopf«, gab Laurel zurück. »Und sag mir deinen Namen, deinen ganzen Namen diesmal.« Zu Beckas Rechten befanden sich ein großer Parkplatz und die Hauptstraße, die beim Fähranleger endete. Leute schlenderten zu einer Imbissbude neben dem Hafenbecken. Beckas Magen meldete sich knurrend zu Wort. Becca konnte spüren, wie die Gedanken ihrer Mutter, die im Vergleich zum Flüstern anderer Leute immer klar und deutlich waren, auf sie zuströmten und in ihr Gehirn eindrangen. Sie wollte ihrer Mom sagen, dass sie sich keine Sorgen zu machen brauchte. Becca drehte sich wieder zu ihrer Mutter. Ihre Blicke trafen sich und »Hört her, meine Kinder, und gebt gut Acht auf Paul Revere's Ritt durch die dunkle Nacht«, kam von Laurel. »Sehr witzig«, sagte sie zu ihrer Mutter. »Es wäre schön gewesen, wenn du in der 6. Klasse noch irgendwas anderes auswendig gelernt hättest.« »Sag mir, wie du heißt«, wiederholte Laurel noch einmal. »Ist ja gut, ist ja gut. Rebecca Dolores King.« Becca schnitt eine Grimasse. »Mein Gott, muss es wirklich Dolores sein? Ich meine, wer heißt heutzutage schon Dolores?« Laurel ignorierte die Frage. Woher kommst du? Becca antwortete geduldig, San Luis Obispo. Warum bist du hier? Ich wohne bei meiner Tante. Wo sind deine Eltern? Meine Mom ist bei einer Ausgrabung in der Olduvai-Schlucht. Kurz bevor sie vor Jeff Corey geflohen waren, hatte Becca selbst vorgeschlagen, aus ihrer Mutter eine Paläontologin zu machen. Sie fand, das klang romantisch. Laurel nickte zufrieden. Was ist mit deinem Vater? Wo ist dein Vater? Becca verdrehte die Augen. Ihr war klar, dass dieses Fragespiel weitergehen würde, bis die Fähre kam, weil ihre Mutter auf keinen Fall an etwas anderes denken wollte. Vor allem wollte sie nicht darüber nachdenken, dass sie ihre Tochter in Gefahr gebracht hatte. Deshalb erwiderte Becca, »Welchen Vater meinst du denn, Mom?« griff in ihre Tasche, holte den einzelnen Kopfhörer ihrer AOD-Box hervor und steckte ihn sich ins Ohr. Sie drehte die Lautstärke auf, und ihr Kopf füllte sich mit Rauschen, das sie beruhigte, wie das Gefühl von Satin auf blanker Haut. Laurel streckte die Hand aus und riss Becca den Kopfhörer aus dem Ohr. »Es tut mir leid, dass das passiert ist. Es tut mir leid, dass ich nicht so bin, wie du es gerne hättest. Das Dumme ist nur, das ist niemand.« Ihre Mutter sah ohne die übliche Sprühbräune grau und runzlig aus. Zum ersten Mal kam sie Becca alt vor, aber dann lächelte Laurel, streckte die Hand nach ihrer Tochter aus und strich ihr durchs Haar. »Wenn die Fähre anlegt, wird Carol schon dort sein und auf dich warten«, sagte sie ruhig. »Sie hat einen Pickup für das Fahrrad, mach dir deswegen also keine Sorgen. Sie weiß, wie du aussiehst. In Ordnung, Schatz?« »Hey, hast du gehört, was ich gesagt habe?« Becca hatte es gehört. Sie hatte die Worte gehört. Sie spürte auch die Gefühle, die in ihnen mitschwangen. Sie sagte, »Es ist nicht deine Schuld, Mom.« »Es gibt mehr als nur eine Art von Schuld. Wenn du das noch nicht weißt, wirst du es bald herausfinden, glaub mir.« Becca griff nach ihrem Rucksack im Kofferraum des Forts. Laurel sagte, »Wo ist deine Brille? Du musst sie jetzt aufsetzen. Du musst es dir angewöhnen. Wo ist die Extrapackung Haartönung? Wie viele Batterien für die AOD-Box hast du dabei? Wie heißt du? Wo ist deine Mutter?« Becca blickte sie an. »Hört her, meine Kinder, hört her, meine Kinder.« Aber es war völlig unnötig, dass Laurel, die sich gerade nicht einmal an die restlichen Zeilen erinnerte, das Gedicht ständig wiederholte. Denn Becca konnte ihr genau ansehen, was los war. Jeder hätte es ihr ansehen können. Ihre Mutter hatte furchtbare Angst. Becca beruhigte sie. »Mom, ich werde schon klarkommen.« Sie war überrascht, als sich Laurels Augen mit Tränen füllten. Ihre Mutter hatte kein einziges Mal geweint, seit sie San Diego verlassen hatten. Das letzte Mal hatte sie Tränen bei ihr gesehen, als sie sich die Augen aus dem Kopf weinte, nachdem sie erfahren hatte, wer Jeff Corey wirklich war und was Jeff Corey getan hatte. »Wir können nicht zur Polizei gehen«, hatte ihre Mutter ihr schluchzend erklärt. »Gott im Himmel, Schatz, wer würde uns das glauben? Wir können nichts beweisen.« Deshalb hatte sie diesen Plan geschmiedet. Sie waren geflohen. Und jetzt waren sie hier, am Rand der Welt, und von hier gab es kein Zurück mehr. Laurel blickte über Beckers Schulter. Der Verkehrslärm zeigte an, dass die Fähre angekommen war und Fahrzeuge ausfuhren. »Oh Gott«, flüsterte Laurel. »Mom«, sagte Becca, »es ist alles in Ordnung, wirklich.« Sie schob die Tür auf und ging zum Kofferraum. Ihre Mutter stieg aus und folgte ihr. Zusammen hoben sie ihr Fahrrad aus dem Kofferraum und befestigten die beiden Satteltaschen. Becca setzte den schweren Rucksack auf, holte vorher aber noch die Brille mit ihren völlig nutzlosen Fenstergläsern heraus. Sie setzte sie auf. »Carols Adresse? Nur für alle Fälle. Die hab ich.« »Wo ist das Handy? Denk dran, da ist nur eine begrenzte Anzahl Minuten drauf. Meine Nummer ist schon eingespeichert, nur für Notfälle. Sonst nichts, das ist wichtig, das darfst du nicht vergessen.« »Ich werd's nicht vergessen. Und es ist in meinem Rucksack, Mom. Und an alles andere habe ich auch gedacht. Die AOD-Box, Ersatzbatterien, mehr Haartönung, alles.« »Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich gehe jetzt besser«, sagte Becca, während sie den Strom der Fahrzeuge betrachtete, der sich jenseits des Fährhafens in Richtung Stadt ergoss. »Schau mich an, Schatz«, sagte Laurel. Becca wollte sie nicht ansehen. Sie hatte Angst und brauchte nicht noch mehr Angst zu hören. Aber da sie wusste, wie wichtig es war, ihre Mutter zu beruhigen, wandte sie ihr den Blick zu, als Laurel sie aufforderte, »Schau mir in die Augen. Sag mir, was du siehst. Sag mir, was du weißt.« Da war nur eine einzige Botschaft. »Du kommst zurück«, erklärte Becca. »Das werde ich«, versprach Laurel, »so schnell ich kann.«